Zelluloide wird präsentiert von Maxdome. Filme und Serien für jede Stimmung, wann und wo du willst. Einfach einen Monat kostenlos testen und selber entdecken.
Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes
Herzlich willkommen zum Zelluloide Podcast endlich wieder. Wir haben angekündigt, wir würden die Leonardo DiCaprio Special Folge dieses Mal machen. Also wir haben es letztes Mal schon so geteasert, aber wir schieben eine kleine Roundup Folge rein. Was heißt eine kleine? Gibt es überhaupt eine kleine Zelluloide Folge? Wir sind heute in einer anderen Besetzung als sonst. Wir haben leider doch wieder dabei den Carsten.
Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin leider leicht etwas angeerkältet, aber ich hoffe, meine Stimme macht einfach mit.
Deine Stimme macht immer mit. Das, jetzt bekommt sie einen noch männlicheren Unterklang, einen virileren Klang. Und wir haben heute dabei Marco Falinski. Hallo.
Hi, ich trinke Tee für Carsten.
Das ist schön. Tee für Carsten ist übrigens auch so ein T-Shirt, das jetzt viele Zelluloide-Fans immer tragen, habe ich gehört.
Machen
Tee
wir. Für Carsten. Machen wir.
Gut. Ansonsten gibt es momentan extrem viel neue Serien. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt.
Oh.
Ja, klar. Und ich finde sie alle interessant und trotzdem fühlt sich bei mir, und es hat so eine Hörerin mir geschrieben, ob ich das ähnlich empfinden würde, und ich habe erschreckt festgestellt, dass so meine Praxis aussieht. Und ich bin kein Arzt, sondern meine Praxis des Schauens, dass ich momentan wieder vermehrt lieber Filme gucke, weil so viele Serien oder zweite Seasons etc. gerade kommen, die sich dann so wie Arbeit anfühlen, wo ich denke, oh, da habe ich jetzt momentan zu viel im Kopf, um damit anzufangen, weil das ist so wie mit Videospielen, die besonders komplex sind, dass ich denke, ey, wer weiß, ob ich dann in den nächsten zwei Wochen dazukomme, noch eine Folge zu gucken, und dann habe ich am Ende den Anschluss verpasst und weiß nicht mehr, was da gerade passiert ist. Bekannt jemanden?
Ja, du brauchst diese ganzen Serien irgendwie als Streaming-Dienst oder als Datei, damit du da auch immer noch nachher nachgucken kannst.
Als Streaming? Natürlich habe ich die als Streaming-Dienst, als was denn sonst?
Ach so. Ja, keine Ahnung.
Aber das ist ja nicht mein Problem,
dass ich das hier auch kaufen auf DVD.
Welche DVD ich einlegen muss, sondern einfach nur, dass ich den Anschluss kopfmäßig verpasst, dass ich nicht mehr weiß, was war denn eigentlich nochmal, dass ich den
Faden verliere. Nicht. Ich dachte, du kriegst es einfach da nicht mehr so gedeichselt, so irgendwie Mittwochs kommt auf HBO,
HBO Serien gucke ich mir auch als Konserve an. Ich habe ja HBO to go dann, oder go, nee, oder on demand heißt es, und auf dem Handy go. Und da kann ich mir die Serien ja auch angucken. Aber da habe ich zum Beispiel, da gab es eine mit Totoro, die sehr gut sein soll. The Night Before, glaube ich, heißt die. Und die mit The Wire verglichen wurde und so. Da habe ich gedacht, die gucke ich mir an, wenn sie komplett fertig gelaufen ist und noch nicht gemacht. Zweite Season Narcos, eine halbe Folge geguckt, eingeschlafen. Westworld kommt jetzt, aber das sind ja
nur. Ja, Westworld will ich sehen. Da bin ich total heiß drauf. Das ist ja irgendwie wieder Nolan oder J.J. Abrams und irgendwie Vorschusslorbeeren überall soll irgendwie das neue heiße Ding sein, und das will ich unbedingt sehen.
Marco, wie
sieht's bei dir aus? Quantico ist super, jetzt gerade ab und zu. Also, ich habe immer.
Quantico,
kennst du das gar nicht?
Nö. Das ist diese FBI-Ausbildungsgeschichte.
Genau. Oder? Also das fängt sofort an mit einem Attentatschlag 11. September. Und irgendwer ist dafür verantwortlich, aber keiner weiß wer. Anscheinend irgendwie aus diesem FBI Vorbildungscamp, wie du schon sagtest, Carsten. Und
also es fängt auch mit dem 11. September, also mit dem 9-11-Anschlag an, oder was?
Ja, so wie ich das verstanden habe schon. Und ich war eigentlich immer aufmerksam. Aber meine Freundin war auch immer da. aber die ist sehr, sehr gut. Die ist sehr sehenswert und die ist sehr
schön. Deine Freundin?
nein, die Serie auch. Also beides. dann, ansonsten von Serien, ja, es ist halt immer schwierig mit der Zeit. Ne? Flash finde ich halt geil. Lief jetzt auf ProSieben. Deswegen bin ich halt durch gewesen.
Und Flash, tatsächlich, dann kommt die bestimmt auch auf Maxdome.
Nee, ProSieben habe ich das geguckt, tatsächlich.
Nee, ich wollte sagen, dann gibt es
ja, sicher auch da.
Achso, ja, das kann gut sein.
Flash, also bei Superhelden-Serien wollte ich gerne mal in Luke Cage reingucken.
Ey, ich bin voll gespannt drauf,
Bock drauf.
Ist es dieser Schwarze?
Ja, das ist genau so ein schwarzer Superheld.
Die soll sehr krass sein, habe ich gehört.
Genau, die würde ich gerne sehen, aber ich meine, das ist ja super fresh irgendwie. Das gibt's jetzt erst irgendwie seit 4 Folgen oder so oder 3 Folgen. Da habe ich noch nichts von gesehen.
Und aber sonst, das ist das Problem, es kommen so viele gute Sachen raus. Ich glaube, Bloodline gibt's inzwischen auch schon eine zweite Season oder schon eine ganze Weile, habe ich auch nicht gesehen. Es ist einfach so, es gibt auch viele hochqualitative Sachen. Und ich denke dann einfach, ja, fuck. Bei so einem Film, da weiß ich, da bin ich in 1,5 Stunden fertig.
Ja, das ist das Schlimmste. Also, wenn ich mich kurz mal einbremsen darf, aber das allerkrasseste war Game of Thrones. Also, kennen wir ja alle, lieben wir alle, aber ich habe das mit meiner Freundin angefangen, die das gar nicht kannte. Und wir guckten die erste Staffel und sie hat es geliebt, was ich nicht dachte, weil sie eigentlich nicht für sowas ist. Und nach der ersten Staffel dachte sie, oh, wir gucken das jetzt auf jeden Fall weiter. Und nach der zweiten Staffel, zweite Folge, sagte sie, nein, da kommen mir zu viele Charaktere vor, gucke ich nicht mehr. Was ist das denn, bitteschön?
Zu viele was?
Ja,
zu viele Charaktere. Zu viele Charaktere. Es kam mir halt zu viel vor.
Ja, aber da hat sie ja völlig recht. Ich finde, sie hat ja völlig recht. Und ich bin übrigens in der letzten Season nach 2 Folgen auch ausgestiegen bei Game of Thrones, weil es mir einfach zu...
Echt?
Weiß auch nicht, ja.
Okay.
Repetitiv ist.
Ja, das stimmt.
Ist da nur es werden dann natürlich wieder, wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht... Aber es werden wahrscheinlich wieder die Hälfte aller wichtigen Charaktere bei irgendwas dann getötet, abgeschlachtet oder gemeuchelt oder im Kampf oder was weiß ich. Und irgendwann hat sich das halt ausgedingst.
Ausgeschlachtet.
Ja.
Ja, genau.
Was ich mich frage, dir ist klar, dass es eine Rocky Horror Picture Show Serie gibt?
Du machst Scherze.
Kein Joke, nein, gibt es wirklich.
Oh, die sollte ich. Aber gut, ich meine, Rocky Horror Picture Show ist Kult wegen der Lieder. Und wegen Tim Curry und Co. Und ich weiß nicht, ob die Serie, sofern sie mit neuer Musik aufwartet und so, ob die mich bei der Stange hält.
Ja, also was ich auf alle Fälle noch sehen will, ist MacGyver, muss ich offen gestehen.
Oh Mann.
Das wurde halt neu aufgelegt. Und das ist ja nicht die alte Serie, sondern das wurde halt neu aufgelegt.
Wer
und,
spielt jetzt den MacGyver?
Weiß ich nicht. Aber ich glaube sogar ein Schwarzer. Aber wenn ich mir,
also Luke
wenn
Cage, nicht, MacGyver.
Luke Cage spielt MacGyver, genau. Und die andere Sache halt auch wieder, ich meine, das schließt sich auch ganz gut mit dem Podcast von vor 2 Wochen. Es gibt halt eine Lethal Weapon-Serie, das hatte ich ja auch irgendwie vor ein paar Wochen erzählt. Ich habe die aber auch noch nicht gesehen, da muss ich immer noch irgendwie, ich habe einen Kollegen, der lebt in den USA, der hat einen VHS-Rekorder, der zeichnet mir die immer auf und schickt mir dann die VHS zu. Aber da muss ich halt noch warten, da ist irgendwie ein Paket noch auf dem Weg.
Ja, frage ich mich auch, ist wahrscheinlich dann episodisch, oder?
Ja, der macht halt immer so ein kleines Postpäckchen.
Nein, du Hoschek, ist es eine episodische Serie, also das in jeder Monster of the Week, oder ist es eine durchgehende Geschichte?
Wie ich weiß, ist nur Westworld eine durchgehende Geschichte, was ich auch sehen will, und die anderen sind episodisch. Aber es ist ja immer so, dass bei diesen modernen Serien, ich meine, das hat ja mit, keine Ahnung, Emergency Room schon damals angefangen und in Lost ist sehr berühmt geworden, ist ja immer so, dass es dann immer noch so einen übergreifenden Storybogen gibt, ja, der dann halt immer wieder so für ein paar Minuten aufgegriffen wird. So X-Files-Style, dann in den letzten 10 Minuten kriegt dann Mulder nochmal einen Anruf von irgendwem und der sagt dann, ja, meine Schwester ist übrigens ihre Schwester ist übrigens, wurde gesehen, ja, im Truckstop in Truckee in Kalifornien.
Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal in Medias Res oder ins Kino und zwar, oder ich weiß gar nicht, oder in die DVD, in den DVD-Sessel. Und Marco fängt an.
Eieiei.
Mit dem ersten Film.
Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Findet Dory, oder? Ich meine, das ist aktuell. Oi!
Habe ich heute übrigens, pass auf, jetzt kann ich Kino und Findet Dory zusammenbringen. Es mag daran liegen, dass ich sehr oft im Kino bin, aber es gibt in einem Kino zum Beispiel einen Mitarbeiter, der mir auch immer eine Woche vorher eine WhatsApp schickt, was in der nächsten Woche der Überraschungsfilm ist, wie Carsten die Sneak Peek nennt. Und der hat heute gesagt, du hast doch Kinder, warte kurz. Und dann saß ich unten und dann hat er mir so eine komplette Box geschenkt mit so Panini-Dori-Bildern, also so eine gesamte, wo was weiß ich, wie viele Packungen drin sind. Und er hat gesagt, ja, musst halt die Hälfte noch selber, die Hälfte noch selber kaufen, aber wir haben so eine Aktion gehabt mit Find a Dory, die übrigens schon hier wieder aus den Kinos draußen ist. Und der lief aber auch schon vor einem Monat oder so hier an.
Okay.
Oder zwei. Ich habe den, auf jeden Fall habe ich meinen Kindern heute eine Freude gemacht mit Panini-Bildern und ich habe irgendwann aus nostalgischen Gründen heimlich so einen Stapel von einem meiner Kinder genommen und dran gerochen und sie riechen noch immer wie früher. Als ich Paul Breitner doppelt hatte und so. Ganz, ganz früher, Kinders. Und jetzt, Entschuldigung, mach weiter.
Nee, ich wollte halt nur zu den Panini-Bildern sagen, mein erster Sohn, das war der, den ich dann ins Internat geschickt habe, den habe ich genau deshalb ins Internat geschickt, weil ich eines Abends nach Hause kam und so ein Fußball-Panini-Sticker klebte genau auf dem 65-Zoll TFT. Da war es dann vorbei, da habe ich ihm gesagt, komm, du musst jetzt gehen. Am gleichen Abend noch weggeschickt.
Okay, das ist ja ein Mörder-Gag.
ist das dieser Carsten-Witz?
Ich muss hier wieder durchstreichen. Ja, genau. Weißt du was, Carsten? Dieses gesamte Papier hier, nimm's, zerreiß es und schmeiß es weg. Ich kann es dir jetzt schon sagen, den Stift. Du machst, das ist nur unnötig verbrauchter Edding. Marco, erzähl uns, ist Find Dory der erwartete Knaller des wohl erfolgreichsten Pixar-Films?
Also, um sofort mit dem Fazit anzufangen, würde ich sagen, nein. Cool, ne? Also ich fand mich unterhalten, aber ich finde den nicht großartig. Also ich fand es ziemlich weise, dass die nach Nemo 10 Jahre lang Pause gemacht haben mit dem nächsten Franchise, also mit dem Franchise-Ausbau. Aber ich glaube, dass sie sich doch, wie du sagtest gerade repetitiv, doch ziemlich ein kleines Eigentor geschossen haben. Der ist super süß, der ist sehr niedlich. Aber der ist irgendwo auch so ein bisschen vorhersehbar und langweilig. Carsten? Okay. Ja, also du hast ihn ja auch gesehen.
Krass. Ja, aber ich kann ein bisschen weiterreden noch darüber. Erzähl mal ein bisschen noch.
Ja, klar. Also, Marco. Also ganz, ganz kurz. Was am besten war eigentlich, war der Vorfilm. Das macht Pixar ja immer sehr, sehr gut. Der hieß, glaube ich, Piper oder so. Da ist eine kleine Babymöwe und die wird gerade halt, ja nicht erwachsen, aber die wird gerade geboren. Und möchte halt ihr erstes Fressen finden und findet quasi im Meer so eine kleine Einsiedlerkrabbe und wird immer wieder von dem Strand oder also von der Flut überflutet und ist so ein bisschen in der Gefahr. Und meine Freundin dachte, immer wieder meine Freundin, ist das der Film? Ich finde es voll gut, dass der so anfängt und nicht im Meer sofort. War halt doch der Vorfilm und der ist halt richtig putzig, weil irgendwann ist die Ebbe da und sie spielt einfach im Meer und dann ist der Film vorbei. Also es ist einfach kinderlieb und super süß und da habe ich schon so ein bisschen, ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut, Wasser. Ich fand den besser als Findet Dory tatsächlich. Und Findet Dory ist auch der falsche Name für den Film.
Wieso?
Weil es eigentlich nicht um Findet Dory geht, sondern um Findet Dorys Eltern. Aber um die Franchise halt so auszubauen, ist es natürlich klüger zu sagen, der heißt halt Findet Dory, da kann man das halt besser etablieren, anstatt Find Dorys Parents oder so. Also, im Film geht es darum, dass im Flashback Dory gezeigt wird als kleines Baby, die mit ihren Eltern rumschwimmt und gar nicht weiß, wo sie ist, weil sie hat damals schon Erinnerungsschwund und verliebt ist in Muscheln. Irgendwann verschwindet sie und ist dann halt wieder, also der Flashback ist vorbei und man sieht sie bei Nemo und bei Marlin heißt er, glaube ich, ne? Der Papa von Nemo?
Ja.
Und erinnert sich halt in Flashbacks, immer wieder Flashbacks daran, ich habe doch eine Familie und ich muss zurück und ist dann komplett wahnsinnig und will die halt irgendwie finden. Begibt sich halt auf die Reise und mit Nemo und Marlin verschwindet dann auch, deswegen schon ein bisschen findet Dory, in einem Wasserpark, der heißt Franziska von Almsick. Warum auch immer. Im Originalen, also das ist halt sowas wie was Gottesähnliches, finde ich jetzt jedenfalls, dieser Wasserpark, als ewig gleiche Stimme. Das heißt so, guten Tag, mein Name ist Franziska von Almsick und hier ist der Wasserpark. Im Original übrigens von Sigourney Weaver gesprochen, was als Stimme wahrscheinlich besser ist. Müsste man mal gucken. Ja, und dann geht es halt immer so weiter und es passiert im Grunde eigentlich kaum was, finde ich. Es ist halt immer das Gleiche, Nemo und Marlin finden die halt irgendwann, dann ist sie wieder weg, dann sind die wieder weg, dann ist die wieder weg. Und eigentlich ist es wie so ein Versteckspiel, beziehungsweise ein, ich finde dich, du findest mich, zuckersüß, aber irgendwie langweilig. Finde ich jedenfalls. Deswegen, also nett anzusehen, brauche ich aber nicht. Vergebt ihr Sterne? Nee, ne? 6 von 10.
Nee. Nee, aber finde ich erstaunlich. Also ich gebe dir voll und ganz recht. Also die Story ist ziemlich überschaubar. Ja, also klar, es wird halt die Geschichte erzählt, wie die Eltern sie finden oder wie die Eltern sie suchen und immer wieder so mit Flashbacks. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere, aber ich hatte den Eindruck, dass diese Flashback-Nummer so ein bisschen wie mit Memento gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du den
Film
kennst. Da geht es um... Ah, genau, dass du halt so als Zuschauer die Story dann eigentlich erst so quasi rückwärts erlernst über halt diese Flashbacks. Oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber was ich halt beeindruckend fand, warum er mir sehr gut gefallen hat, war ähnlich wie Hals über Kopf, also Inside Out, hat der Film wieder ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, also man hatte halt irgendwie ständig so das Gefühl, so diese Versagensängste von Dory zu verstehen. Ja, wie sie halt irgendwie mit dieser Behinderung, die sie ja hat, also dass sie ständig irgendwie Sachen vergisst, wie sie halt damit irgendwie in ihren Alltag zu bewältigen hat und wie sie halt auch dann gefühlt unnütz ist oder zumindest denkt, dass sie unnütz ist. Und das, fand ich, war ziemlich ergreifend. Klar, drumherum gibt es natürlich auch super viel Klamauk und alles Mögliche und auch irgendwie ein paar lustige Action-Szenen. Da wollte ich halt noch ganz gerne erwähnen, hier dieser Oktopus.
So diese Krake, Hank heißt da. Hank war super.
Hank
war super,
genau. Ja. Genau, Hank war super witzig und dieser ganze Park da im Franziska von Almsick Park, ne, die ganzen Szenen da waren eigentlich sehr lustig, aber was ich halt echt berührend fand, ähnlich wie bei Inside Out, war halt diese eigentlich sehr traurige Geschichte um Dory herum, wo man, vielleicht liegt das dann einfach so daran, dass ich ja jetzt schon bald 60 bin und da ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, Gedächtnisverlust ein ernsthaftes Problem. Und da denke ich dann halt, ja, scheiße, was passiert denn, wenn du dich irgendwann nicht mehr an deinen Shit erinnern kannst, ja? Und du bist dann auch so total hilflos und weißt nicht mehr, wie du hier hingekommen bist und so. Sowas finde ich schon, fand ich ziemlich bedrückend, aber es kann ja auch halt der 50-jährige Altersunterschied zwischen uns sein, also
ja,
passiert
genau,
halt.
Genau,
mir hat er sehr gut gefallen, also ich fand ihn gar nicht so langweilig, weil es war halt immer so eine Abwechslung zwischen, ich sag mal, lustigen Charakteren halt wie Hank, so ein paar lustigen Action-Szenen da mit dem Kinderwagen im Park rum und so oder und hat so ein bisschen Weiterdrücken der Story und halt immer so traurigen Elementen. Also ich fand, die Mischung hat ziemlich gut gestimmt, aber ist dann halt auch Geschmackssache. Und ich gebe dir voll und ganz recht, der Vorfilm hier mit der kleinen Möwe da, die da vom Wasser, von der Brandung immer wieder umspielt wird, großartig, also wirklich großartig.
Nein, ich wollte jetzt Pixar, also ich wollte den Film jetzt auch nicht kaputt reden, also der ist halt sehr, sehr gut, aber auf Pixar-Niveau würde ich sagen, ist der halt doch schwach. Also Alle steht Kopf zum Beispiel war super geil, also das ist, glaube ich, mein liebster Pixar-Film, ja, neben Toy Story 3. Die können es halt, und ich habe auch so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, aber ein bisschen was fehlt halt dann doch, weil die haben halt Schema F gefunden. Die wissen halt genau, wie man so einen Film macht und wie man es halt nicht macht, und deswegen machen sie ihn halt so, wie sie machen. Und ich bin mal gespannt, wie der nächste wird. Wisst ihr, was der nächste wird? Gibt's da schon irgendwas?
Keine Sachen, nee. Ja. Aber zu schlechten Pixar-Filmen muss man zumindest noch einwerfen. Ich glaube, die haben ja auch sowas wie Planes gemacht und Cars 2 oder so oder Cars 3, die ich persönlich also definitiv nicht so gut fand, wie halt, finde Dory.
Ja, aber sie werden auf jeden Fall, hat dieser Film von der Konkurrenz, der mit dem Fuchs, wie hieß denn der nochmal?
Die Konkurrenz mit dem Fuchs?
Ui. Ja, mit dieser Polizeifilm, der dieses Jahr, der steht in der...
Ach, Zootopia.
Ja, genau, der ist in der Boxoffice-Dings, ist der extrem weit oben dieses Jahr.
Ja,
also einer der erfolgreichsten Filme überhaupt dieses Jahr.
Was?
Fair, Zootopia war aber auch halt super fresh, ne? Also, voll. Wenn man das so bescheuert sagen darf.
Super
aber,
fresh. Was ist das für super Street-Lingo der 80er Jahre?
Straight out of Foxhole.
Ja, genau. Ja, also der war natürlich, der hatte halt, da gab es halt viel mehr zu gucken und die Idee war halt neuer, ne? Halt mit den Mammals und so. Ja, egal. Aber ja, ich kann trotzdem nicht meinen, ich weiß gar nicht mehr, ob er in Deutschland noch im Kino ist. Aber wenn er noch da ist, definitiv guckbar.
Ja, also der hat auf jeden Fall jetzt mittlerweile schon über eine Million eingespielt. Was hat er gekostet? 200 Millionen und hat in Deutschland, glaube ich, auch fast 900.000, glaube ich, mittlerweile. Was ja eigentlich ganz schlecht ist.
Das klingt total doof. Aber ich muss ganz kurz ans Telefon. Es tut mir tausendmal leid, sorry.
Okay.
Ja, aber ist das so wahnsinnig? Jawohl, weiß ich nicht. Kann sein, dass wir. Aber ich glaube nicht, dass es der erwartete Erfolg ist.
Nee, es hieß ja damals halt, dass das halt der krasseste Film überhaupt wird, aber gar nicht. Also ganz weit ab. Also, wenn ich jetzt ein Familienvater wäre, hätte ich Bock drauf, mit meinen Kindern reinzugehen. Die hätten auch Spaß dran. Und dann hätte ich natürlich noch mehr Spaß, weil meine Kinder Spaß haben. Bin ich aber nicht. Von daher muss ich das als Alleinstehender beziehungsweise als jemand, der eine Freundin hat, einfach nur sehen. Ist nett, ist aber auch ein bisschen...
Hast du so ein kleines internes Spielchen mit deiner Freundin, wie oft du es schaffst, eine Freundin zu erwähnen in diesem Podcast? Aber mich interessiert dieser Sing, oder wie der heißt, das ist der einzige Animationsfilm, von dem habe ich schon im Frühjahr einen Trailer gesehen, den ich total lustig fand. Also der dieses Casting-Show Ding ein bisschen auf die Schippe nimmt und mit Tieren eben. Und alles, was ich da bis jetzt gesehen habe, fand ich sehr lustig. Und da bin ich eigentlich am gespanntesten. Ich weiß gar nicht, von welchem Studio der kommt. Ich glaube, von denen, die auch Shrek gemacht haben, aber ich bin mir nicht sicher.
Also ich glaube, der ist aus dem Studio meiner Freundin. Aber meine Freundin fand den nicht so gut. Aber da muss ich meine Freundin mal fragen, wie sie ihn fand.
Das ist sehr gut, tu das. ja, wenn der Carsten weg ist, dann mache ich doch auch einen Animationsfilm.
Hau rein.
Warum eigentlich nicht The Red Turtle?
Oh, The Red Turtle, das ist Ghibli, oder?
Genau, aber da kommt er angeschossen aus dem Nichts. The Red Turtle ist ein Ghibli-Film, gar nicht typisch Ghibli aussehend erstmal, also von der Optik her eigentlich mehr so ein sehr unjapanisches Ding. Ich müsste mal gucken, ob der vielleicht auch aus einem, vielleicht haben die auch ein Studio außerhalb Japans oder einen anderen Regisseur. Ja, Michael Dudok de Wit, was sehr holländisch klingt, wenn ich das mal so sagen darf. Und das erklärt zumindest schon mal, warum der Film nicht so aussieht. Und wie aus Japan, Frankreich und Belgien.
Ja.
Also das Schöne an dem Film ist, wir haben ja in der letzten Folge den Korpus von Tom Hanks bearbeitet. Und also den Korpus, den Schaffenskorpus, sagt man das so?
Ja, ach klar, sicher. Die Filmografie.
Da habe ich ja gesagt, dass ich Castaway, dass ich immer Filme mag, die, wo jemand auf einer einsamen Insel landet, also so ein Robinson Crusoe-Theme. Weil das hat natürlich immer, hat das eigentlich was Biblisches. Weil man ist praktisch wie ein Adam auf einer neuen Welt. Ja? Man hat praktisch so einen Reset. Man ist wieder schuldfrei, eins mit der Natur und muss sich was aufbauen. Und dieses Thema finde ich hochinteressant. Und das passiert auch unserem Hauptdarsteller, der wer raucht denn da bitte?
Hier raucht keiner.
Es hat sich so angehört, als hätte jemand einen Feuerzeug bedient. Nee, auf jeden Fall. wie viele dieser Ich bin gestrandet auf einer einsamen Insel Filme, fängt der Film mit einem Schiffbruch an. Also man sieht einfach jemand in den Wellen ums Überleben kämpfen und er landet auf jeden Fall irgendwann an einem Strand auf einer Insel. Und dann erforscht er die Insel, wie man das so kennt. Und da die Insel nicht besonders bewohnt ist, bis auf so kleine Schildkröten, macht er sich dann drauf, um von dieser Insel mit einem Floß zu flüchten oder halt sie zu verlassen. Und kaum ist er auf der offenen See, haut irgendwas von unten gegen sein Floß und bringt es zum Zerspringen und er muss wieder zurück. Und das wird dann so ein bisschen wie so ein Sisyphus-Thema, dass das öfter passiert. Das Floß wird immer größer und immer wieder auf offener See wird er kaputt gemacht von diesem roten, wie sich dann irgendwann rausstellt, einer roten Schildkröte. Weil irgendwann sieht er sie dann und er ist dann total gefrustet und sauer. Und als er sie dann irgendwann am Strand findet, dann rollt er sie auf den Rücken und erschlägt diese große rote Wasserschildkröte. Und daraus erwächst dann eine Frau, mit der er dann zusammenlebt und ein Kind kriegt. Was dann passiert, möchte ich nicht weiter verraten.
Ey, jetzt hast du mich aber genau in einem Satz abgehangen. Aus der toten Schildkröte ist eine Frau erwachsen?
Genau. Also es ist auf
wie
einmal.
Wie muss man sich das vorstellen? Sorry, dass ich da reinquatsche.
Er guckt irgendwann und dann liegt praktisch in dieser Hülle der Schildkröte, sieht er einen Frauenkopf und die, also erwachsen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber sie ist dann auf einmal, verwandelt sich in diesem Schildkrötenpanzer eine Frau mit roten Haaren.
Ah, okay, okay.
Und es wird auch nicht weiter erklärt, wieso das so ist. Der gesamte Film hat keine Dialoge. Also es wird mal ein Wutschrei ausgestoßen. Aber ansonsten ist er dialogfrei. Aber er funktioniert unglaublich gut. Man könnte jetzt denken, oh Gott, ohne Dialog. Und das ist die Geschichte. Es passiert natürlich wesentlich mehr. Aber die Art, wie er gezeichnet ist und dieses Gefühl dieser Insel überträgt sich total auf einen. Also es wirkt sehr realistisch. Es bringt Spaß, diese Insel zu erkunden und ihre Geheimnisse und ihre Gefahren. Und toller Film, also wirklich toller Film. Mir hat er sehr gut gefallen.
Ja, aber ich glaube, Ghibli ist auch über jeden Zweifel erhaben, oder? Also die machen ja alles richtig.
Weiß ich nicht, es gibt viele Ghibli-Filme. Ich habe ein paar Ghibli-Filme, die man zwar irgendwie ganz okay findet, aber die ich auch so ein bisschen bedeutungslos finde und die Handlung erschreckend undramatisch. Also wie hieß dieser Kiki's Delivery Service oder wie das hieß? Die sind ganz nett, weißt du? Und nett ist der Bruder, wir wissen von, ne? Und mehr auch nicht. Und andere Filme, finde ich, auch die von allen geliebt werden, sind mir teilweise zu abgedreht und zu seltsam. Die bedienen sich dieser absolut so accept the mystery.
Ja.
Und da bedienen die sich halt sehr draus. Also so, das sind halt total verrückte Welten. Und ich mag eben Filme, die etwas geerdeter sind. Und deswegen mochte ich auch das letzte Glühwürmchen oder wie das auf Deutsch
ist. Oh mein Gott, ja.
Also ich finde halt.
Also bester Film, finde ich, also von Ghibli.
Ich finde halt häufig bei den Ghibli-Filmen gibt es ja halt, also zum einen die Handlung, aber zum anderen sind die ästhetisch auch immer irgendwie sehr toll. Also ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne an, wie ist das nochmal, wo das eine Mädel in diesem Saubermach-Schloss arbeiten
Chihiros,
muss.
Chihiro.
Ja, genau, richtig. Und der Film sieht halt wunderschön aus. Ja. Also da kannst du quasi jedes Standbild nehmen und einen Desktop-Hintergrund draus machen. Ja. Ne? Das ist halt, das finde ich, ist halt meistens auch noch so ein Aspekt von den Filmen.
Ja, und das ist aber bei dem hier auch. Also ich weiß, dass ich das Plakat, das holländische zumindest, gesehen habe und gedacht habe, sieht dann so der ganze Film aus? Ich hatte vermutet, dass das so ein Film ist, den man einfach nachbearbeitet hat zum Trickfilm, die ich ja gar nicht mag. Ja? Also dieser Keanu Reeves-Film war da einer der ersten.
Scanner Darkly oder so.
Genau. Ja. Und es war aber zum Glück nicht der Fall, weil das hätte ich nicht so geil gefunden, sondern es war wirklich gezeichnet. Und es war jetzt auch nicht übrigens, also wenn ich sage, es ist nicht gezeichnet gewesen wie wie so ein typischer asiatischer Film, dann stimmt es nur so zur Hälfte, weil es war jetzt auch nicht so Disney-mäßig gezeichnet. Also es hatte was Realistisches. Ich fand aber, dass es nicht diese typischen, ich sag mal, Anime-Nasen und Augen und so hatte. Also so diese Riesenaugen zum Beispiel gar nicht. Von den Augen her, also von der Ästhetik, ist es vielleicht eher zwischen japanisch und sehr nah an Hergé, also an Tim und Struppi. Hört ihr mich noch?
Ich höre.
Ja, klar, sehr nah an Tim und Struppi.
Kennt ihr Waltz?
Ich habe den leider nie gesehen, muss ich gestehen.
Kennt ihr Waltz with Bashir?
Ja, den habe ich mal gesehen, ja.
Okay, weil das ist ja eine ähnliche Herangehensweise, wie man halt animiert und nicht animiert und zeichnet. Fand ihn auch sehr gut.
Nee, aber ist es nicht. Also unbedingt angucken. Ich nehme an, der läuft in oder lief oder läuft noch in Deutschland oder kommt noch. Ich weiß es nicht. Müsst ihr mal gucken. Falls ihr ihn noch im Kino, meistens laufen die ja, wenn überhaupt, in so Programmkinos. Und ich habe ihn gesehen und bereue es nicht. Carsten, du bist dran.
Okay, wenn ich dran bin, dann normalerweise fange ich ja, oder war ja immer mein Plan, mit irgendwie schlechten Filmen anzufangen, um mich dann immer besser hochzuarbeiten. Oh, das nimmt ja jetzt schon relativ viel weg, aber ich würde halt gerne jetzt mit meinem sehr guten Film anfangen, vor allen Dingen, weil er auch noch super frisch in meiner Erinnerung ist, und das ist War Dogs. War Dogs, von der Story her, bitte? Okay, War Dogs von der Story her, oder wie fängt man da an? Das ist halt so ein Film von Todd Phillips, heißt der Typ, den man eigentlich so von so Filmen wie Hangover kennt und so. Der macht also eher so Komödien. Und ich würde sagen, War Dogs ist so der vielleicht einer der ersten ernsten Filme von ihm. Ernst nur so mit Air Quotes, ja, also so mit Anführungszeichen, weil der ist auch relativ lustig. Ich würde ihn, wenn man ihn mit einem Film schlechthin vergleichen kann, dann ist das irgendwie eine Mischung aus Wolf of Wall Street meiner Meinung nach und Lord of War mit der Schauspieler, der so ziemlich jede Rolle mitspielt, dessen Namen mir gerade entfällt.
Nicolas Cage,
genau, richtig. Also kurzum, was hat er mit Lord of War gemeinsam? In Lord of War geht es ja um so einen Waffenhändler, der in alle Krisenregionen der Welt skrupellos Waffen verkauft. Das ist halt bei War Dogs dasselbe. Also die beiden Hauptdarsteller verkaufen vielleicht nicht zwar in alle Krisenregionen, aber meistens oder immer ans amerikanische Militär. Verkaufen sie Waffen, Munition und so weiter und so fort. Was hat das mit Wolf of Wall Street zu tun? Ähnlich wie Wolf of Wall Street basiert der Film, so wie ich es gelesen habe, auf der wahren Geschichte von zwei dieser Waffenhändler und der Tatsache, dass das amerikanische Militär, nachdem sie irgendwie Dick Cheney irgendwie im Zweiten Golfkrieg zu viele Aufträge direkt gegeben haben oder an den Kollegen von ihm, mussten sie irgendwie alle ihre Aufträge und Ausschreibungen publik machen. Und diese beiden Typen haben sich dann halt die Mühe gemacht, diese ellenlange Liste von Ausschreibungen immer durchzuwühlen nach irgendwelchen Aufträgen, die, wie sie selber gesagt haben, zu klein und zu unbedeutend sind für die großen Rüstungsindustrie oder für die große Waffenproduzenten. Und das sind halt zwar kleine Aufträge, aber für so eine Zwei-Mann-Firma oder in dem Fall Ein-Mann-Firma am Anfang, sind das halt schon kleine oder sehr große Gewinne. Der Hauptdarsteller ist da übrigens Jonah Hill. Den anderen Typen, den kannte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht und ich habe auch schon wieder
seinen... Bitte? Miles Teller von Whiplash, du Spackung.
Whiplash habe ich nie gesehen.
Ey, einer der besten Filme des Jahres, letzten Jahres
jedenfalls. Das war doch dieser Schlagzeugfilm, oder? Den habe ich mal noch nicht geguckt.
Ich glaube, ich sehe schon am Horizont, wenn dein Warhammer nicht irgendwann jetzt noch die Kurve kriegt.
Warhammer!
Warcraft meine ich, dann werde ich vielleicht Whiplash, obwohl das ist schon fast wieder eine Belohnung. Ich will dich ja bestrafen.
Hauptsache mit W.
Egal, Jonah Hill hat ordentlich zugelegt, also auf alle Fälle, was Körperfigur angeht. Und spielt da so einen übergewichtigen Waffenhändler, der halt ans amerikanische Militär aus dubiosesten Quellen irgendwelche Waffen verkauft. Und das Ganze ist halt deshalb komisch, weil die keine Probleme damit haben, sich nicht an irgendwelche Regeln zu halten. Und sie haben halt dieses klassische Underdog-Feeling, was man im Film hat. Ja, man will, dass die beiden, die halt, ich glaube, wie die Amerikaner nennen, die hustlen. Ja, also die müssen sich richtig anstrengen und reinknien, um diese Aufträge zu bekommen und sie zu erfüllen. Und das macht richtig Spaß, denen zuzugucken, wie sie halt auch so ein bisschen an der Wahrheit rumschrauben und rumexperimentieren. Und das ist halt viel ähnlich mit Wolf of Wall Street, wo es halt auch in kleinen Sachen angefangen hat und dann quasi immer größer geworden ist. Diesen Exzess, den Wolf of Wall Street hat, hat meiner Meinung nach War Dogs nicht. Also man sieht schon, dass sie sich es gut gehen lassen, aber es gibt halt nicht die Drogenpartys und Superjachten und den ganzen Pipapero, den Wolf of Wall Street hat. Insgesamt ist es ein unglaublich unterhaltsamer Film, meiner Meinung nach. Ach Gott, hauptsächlich.
Ich warte auf meine Chance.
Meiner Meinung nach hauptsächlich wegen Jonah Hill, weil der es ist so lustig, ich habe bei YouTube irgendwie ein Video von dem gesehen, wo er zum Spaß, das war auf Reddit verlinkt, wo er zum Spaß Brad Pitt fragt, ja, von all deinen Schauspielerkollegen, von wem konntest du denn am meisten lernen? Und dann druckst so Brad Pitt mit der Antwort rum und dann sagt so Jonah Hill irgendwie so, ja, zum Beispiel von mir. Und dann sagt so Brad Pitt, das muss schon ein ernster Schauspieler sein. Und dann sieht man halt wirklich, wie in Jonah Hill so irgendwie das Lachen im Gesicht hängen bleibt. Und das ist halt Quatsch, denn der Typ spielt einfach, finde ich, wahnsinnig gut diesen Ephraim Ravioli oder wie der Typ hieß. Den glaubt man ihm sofort, wie die halt irgendwie nach Osteuropa fahren, um halt irgendwie die ganzen Waffen abzukaufen, die Munition abzukaufen. Und ich war begeistert von Minute 1 bis zum Ende. Und ich fand den sehr spannend mit wirklich sehr coolen Szenen. Das Einzige, was mir halt mal wieder nicht gefallen hat, oder was heißt mal wieder, den Schauspieler, den ich aus dem super guten Film Whiplash kenne, der hat eine Frau, die heißt irgendwie Isis, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Und die hat mal wieder so eine super ätzende Rolle, denn alles, was sie macht in dem Film, ist irgendwie meckern. Also die ist wieder so, ja, warum hast du mir nicht darüber die Wahrheit gesagt, warum tust du mir das an und bla bla bla. Und ich finde, aus einem der interessantesten Gründe wird dann, und trennen die sich zum Beispiel an einen, ach, das spoilert schon zu viel. So oder so, mir hat War Dogs richtig gut gefallen, war mit einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe und war echt von Minute 1 bis zu Minute, keine Ahnung, 100 top unterhalten. Und ja, mir gefiel er sehr gut. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Philipp gleich anfängt, oh, wie kann das sein? Deshalb rede ich jetzt einfach minutenlang weiter, bis Philipp einfach aufgibt,
ich muss jetzt was sagen. Ich finde, wenn du sagst, es ist eine Mischung aus, ja, und du nennst Wolf of Wall Street, dieser Film, ja, ist der jämmerlichste Versuch, einen Martin Scorsese-Film zu machen, den, ja, ich je gesehen habe. Der, ach, Film hat nichts Eigenes. Es ist die Art, wie die Musik ausgewählt wird, die Art des Schnittes, die Art der Dialoge, sogar die Freeze-Frames, die Voice-Overs, die Kapitel. Es ist alles. Ich möchte auch einen Martin Scorsese, ich möchte auch mal einen Wolf of Wall Street machen. Hey, da nehme ich mir am besten auch noch Jonah Hill, damit es dem letzten Idioten auffällt. Obwohl halt, es, ja, gibt einen Idioten, der, ja, findet, es ist der beste Film dieses Jahres. Aber der Film, also klar, man kann sich den angucken, weil auch eine schlechte Scorsese-Kopie ist noch leidlich unterhaltsam. Aber der Film macht einfach extrem viel eben nicht so perfekt. Also erstmal sind alle Szenen, die spannend sein sollen, sind schon wieder vorbei, bevor die Spannung so richtig anfängt. Also sie gehen einmal im Irak Waffen kaufen und dann gibt es so eine Szene, wo man denkt, oh, jetzt kommt die große Verfolgung und dann kommt aus dem Nichts etwas, was sie rettet. Und dann ist auch diese gesamte Irak-Reise schon wieder vorbei. Und ja, am Ende der große Coup, also ist ja übrigens auch auf wahren Begebenheiten basierend.
Ja, habe ich ja gesagt.
Der große Coup endet genauso wie fast alle Mafia, also wie Goodfellas und Co., dass nämlich irgendein kleiner Fisch, oh Mann, und dann war es der Typ von da und da, der uns verraten hat. Und es ist alles, und auch dieses Jonah Hill, ja. Jonah Hill hat wirklich gut gespielt in Money, wie heißt er nochmal?
Moneyball. Moneyball.
Moneyball. Nee, heißt er nicht. Moneyball. Wie heißt er denn nochmal?
Moneyball.
Money der Libero.
Moneyball.
Moneyball, genau. Und ich habe Moneyboy die ganze Zeit verstanden. Und anderen Filmen, ja, hat er wirklich gut, also auch in Wolf of Wall Street hat er gut gespielt. Hier beschränkt sich sein Overacting, dass er denkt, ich lasse diesem Hauptcharakter, den ich spiele, so eine ganz eigene Lache zukommen. Und die wirkt einfach so fake und ich weiß auch nicht. Also in Amerika gibt es eine Redewendung, die heißt phoning it in. Das heißt, dass man eine Rolle einfach so runterspielt. Und wie gesagt, es ist eine schlechte Scorsese-Kopie mit den richtigen Schauspielern, kann immer noch leidlich unterhaltsam sein, aber eigentlich hat der Film nichts Eigenes und ist wirklich also er sollte sich schämen vor Scorsese, dieser Todd Phillips, dem über den Weg zu laufen, weil er wirklich jeden Kniff, den Scorsese auszeichnet, versucht hat zu übernehmen. Nein, nicht versucht hat zu übernehmen, ihn billig kopiert hat. Was, Carsten? Sag was.
Ja, also dazu will ich nur sagen, ehrlich gesagt, das finde ich ja nicht schlimm. Ich glaube, wir hatten eine ähnliche Diskussion, bilde ich mir ein, vielleicht irre ich mich auch, weil es schon wieder so lange her ist, zu Super 8, weil Super 8 ja irgendwie versucht hat, so ein Spielberg-Image, weiß ich nicht, wieder aufleben zu lassen. Oder von mir aus auch zu Stranger Things, ja.
Nein, aber mich Super 8 ist
mich persönlich stört das nicht, ja. Also mich persönlich stört das nicht, wenn ich meine, nur weil der Film einen gewissen Stil hat, der sicherlich auch an Martin Scorsese Filme erinnert, ja, wie hieß denn der nochmal über
nicht,
über
nicht die, erinnert, über nicht erinnert, Boston. Das kann man einfach nicht sagen. Erinnert, ja, kann man nicht sagen.
Ja, gut, vielleicht kopiert, erst recht von nicht, mir aus auch kopiert.
Aber der große Unterschied zwischen Super 8 und Stranger Things und den Vorbildern, die er wo er eine Hommage zubringt, ist, dass E.T. und Gremlins und diese ganzen Filme nicht vor 2 Jahren im Kino liefen und Oscars abgeräumt seien, sondern vor 35 Jahren im Kino liefen und da man daher auch sagen kann, oh, das ist mal wieder die gute alte Zeit aufleben lassen, aber nicht etwas kopieren, was mit denselben Schauspielern, was 2 Jahre her ist. Das ist so, wie wenn du irgendwie 2 Jahre nach den Indiana Jones Filmen den Harrison Ford genommen hättest und ihn in ein wildes Abenteuer geschickt hättest, wo er einen Hut auf hat und eine Peitsche und irgendwelche, weißt du, so, ich meine, es gibt so eine Grenze, finde ich, von Unoriginalität, ja.
Ja.
Und die ist hier erreicht.
Ja, finde ich halt nicht. Also zum einen ist die Story ja echt. Ja, also das kann man ja nun mal keinem vorwerfen. Ja, also die Story ist halt nicht kopiert. Und wenn der Stil des Films kopiert ist und dann halt in meinen Augen gut kopiert, ja, ich gebe dir recht, wenn es halt versucht wird zu kopieren, aber das funktioniert dann nicht. Zum Beispiel, da gab es mal so einen Michael Bay-Film, über so 2 Bodybuilder, die irgendwie
gefallen, dachte ich.
Ja, der hatte mir auch ganz gut gefallen, ja, aber der hat das nicht so gut gekonnt.
Meinst
du
Pain and Gain?
Aber der hat Pain nicht versucht, Gain, Scorsese zu
nee, nicht Scorsese, irgendwas anderes, vielleicht David Fincher oder so, aber was ich nur sagen will ist,
es wird ja immer besser hier.
generell, also War Dogs, super, ja, also ein Spitzenfilm. Wenn man natürlich jetzt denkt, ach, vor 2 Jahren habe ich Wolf of Wall Street gesehen und deshalb will ich da jetzt erstmal die nächsten 18 Jahre nicht sehen, dann nicht gucken, gebe ich Philipp komplett recht.
Nein, aber er ist auch nicht so gut. Das ist nicht einfach so, dass man sagen kann, super, hey, cool, dir hat Wolf of Wall Street gefallen, dann gefällt dir War Dogs auch. Nein, die Geschichte ist einfach nicht so gut und nicht so griffig. Und die Miles Teller, ja, der ja übrigens der Hauptdarsteller ist, ja, hat überhaupt keine keine Persönlichkeit in dem Film. Man weiß überhaupt nicht, was seine Person. Nein, jetzt nicht so begeistertes Verteidigen. Er hat keine Kontur. Er soll nämlich einerseits der Gute sein, der sich irgendwann von dem bösen, immer mehr durchdrehenden Jonah Hill lossagt, der ihn ja auch verrät. Aber gleichzeitig hat er auch nicht wirklich eine Meinung. Er hat keine Kontur. Er nimmt nicht in den richtigen Momenten eine Position ein, sondern er lebt so einfach vor sich hin. Also diese Rolle ist sowas von, ich weiß nicht, ob man das Miles Teller oder dem Skript zu Last legen soll.
Aber nee, er schon ist im Schauspiel.
Völlig, glaube ich eben nicht, weil Miles Teller gut schauspielern kann, aber völlig profillos ist die Rolle besetzt und es ist immerhin unser Hauptdarsteller. Da könnte man so viel, und übrigens glaubt doch nicht, dass das alles so passiert ist. Also von daher hätte man auch da das ein oder andere ein bisschen am ein oder anderen Regler drehen können, um diesen Konflikt zwischen den beiden spannender zu machen. Aber er ist völlig unspannend. Jonah Hill spielt, ja, ich mag Jonah Hill sehr, deswegen guckt man ihm gerne zu. Aber was ihm entgegengesetzt wird, und zwar skriptmäßig auch, ist äußerst dünn. Und auch hier ist es wieder nicht unbedingt super klimatisch, wie sich die Geschichte am Ende hochspielt, sondern sie ist dann irgendwann auf einmal vorbei und deswegen ist sie vorbei. Und auch das versucht man wieder so Scorsese-mäßig zu erzählen. Und am allerschlimmsten ist, wie heißt der nochmal? Der heißt der Cooper oder wie heißt der? Der aus Silver Linings?
Bradley Cooper, genau.
Den man der dann,
internationale Waffenhändler.
Genau, den man dann, der auch eher phoning it in, aber big time, der wirklich sowas von uncharismatisch spielt, wo man dachte, hey komm, wir ziehen dir so eine extrem dicke Brille auf. Das hat man ja zu Zeiten des Irakkriegs hat man das ja noch gehabt, dass man so ganz dicke Brillen dann hatte und in so einem beschissenen Kassengestell, vor allem wenn man ein Waffenhändler war, der Millionen und Milliarden verdient hat, dann hat man so eine beschissen hässliche Brille angehabt, die mich übrigens auch extrem an De Niro in irgendeinem Scorsese-Film, ich glaube, nee, in Casino war das, wo er am Ende dann so eine dicke Brille anhat. Es ist einfach, es ist sehr uninspiriert. Und es mag sein, dass einem die Kopie eines Filmes, den man gerne mag oder eines Genres, gut gefällt. Aber ich finde, man muss schon, wenn wir hier auch nur so ansatzweise kritisch sein wollen, muss man das dem Film zur Last legen, dass er einfach die Direct-to-DVD-Version eines guten Scorsese-Films ist. Entschuldigung.
Okay, du siehst das sehr extrem. Ich sehe das nicht so extrem. Ich finde den Film immer noch sehr gut, ja. Jetzt, wo ich gehört habe, dass es dich so unglaublich aufregt, finde ich ihn
eigentlich. Nein, es regt mich gar nicht auf.
Fast schon persönlich verletzt.
Ich finde ihn gar nicht so schlimm, ja. Ich finde aber, dass man den Film hier so als besten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, und nicht mit einem Wort sagt, dass dieses Episodenhafte, diese Voice-Overs, die Musik, teilweise dieselben, also mehrere Lieder, die Scorsese in seinen Filmen verwendet hat, die Art der Freeze-Frames, die Art des Geschichtenerzählens.
Ja, wenn ich fand
man
das da ganz cool.
Zumindest, ich finde, man kann das nicht, diesen Film lobpreisen und nicht zumindest erwähnen, dass hier jemand einfach. Das wäre so, wie wenn ich jetzt einen Roboterfilm drehen würde mit extrem schnellen Schnitten und Wackelkamera. Nee, nicht Wackelkamera, sondern übertrieben schnellen Schritten und super vielen Effekten und nicht erwähnen würde im Nachhinein, oh, ist schon ziemlich Michael Bay-mäßig. Das geht einfach nicht. Entschuldigung.
Ja, ich wollte halt nur sagen, diese Kapitelüberschriften haben mich übrigens an Bertolt Brecht erinnert.
Oh, du bist so ein
So, in Mutter Courage und ihre Kinder, das musste ich halt zu Schulzeiten noch lesen, erinnere ich mich genau, war das glaube ich auch immer so, dass an den Kapitel anfängen irgendwie, ach nee, warte mal, das war anders, da wurden nicht Zitate wiedergegeben.
Es ist aber ein ganz berühmtes Stilmittel und der Witz ist
ja
und gerade bei diesem Film,
ja,
dass man sich dann natürlich am Anfang immer fragt, oh, das ist ja ein krasser Satz, wo der fallen wird. Da wird der bestimmt Kacke at the Dampf sein. Und ganz ehrlich, Carsten,
ja, war häufig
jedes Mal, wenn dieses Zitat dann kam, hat man gedacht, oh, okay, das war's. Ja. Das war selten dann so die Line, die man sich erhofft hatte.
Ja, also ich habe jetzt, während du die ganze Zeit so geschimpft hast, ja, habe ich hier IMDb-Fake-Accounts angelegt und die ganze Zeit dem Film immer 10 Punkte gegeben. Ich kriege den heute noch über Wolf of Wall Street rüber, also im Laufe dieses Podcasts.
Übrigens, selbst das Plakat ist eine Scarface, aber vielleicht ist das eine Hommage, das kann man noch als Hommage
ja, sehen. Ja, der hatte doch diese berühmte Scarface-Szene, hat er doch als Poster in seiner Bude da gehabt.
Ja, stimmt. Trotzdem, wie gesagt, ich bitte mir zuzuhören, wenn ich sage, man kann ihn sich angucken, es ist eben nach wie vor, aber es ist trotzdem eine billige Kopie und ein echter Cineast wird da auch nicht drüber hinweg gucken können.
Ja, ich das bin halt ich kein Hörern. Echter Cineast. Ja, das,
Nein, ich weiß, dass unsere Hörer echte Cineasten sind und dann werden die sagen, hey, hat mir doch ganz gut gefallen, aber Philipp, du hast da schon recht, wie immer übrigens.
Ja, klar, sicher.
Genau. ja, wollen wir wieder zur Abwechslung etwas besseren Film machen? Marco.
Das war sehr spannend, euch zuzuhören. Also ich kenne den Film noch nicht. Nur meine Frage, ist denn der Jonah Hill wieder der dicke Dulli oder spielt er eigentlich ganz normal?
Was meinst du mit der dicke Dulli? Er spielt nicht einen dünnen, falls du das sagst.
Okay. Dünn schon gar nicht. Also so dick war er, glaube ich, in noch keinem anderen Film.
Er spielt wieder crazy.
Also nimmt er wieder keinen Koks, das ist doch gut zu wissen.
Nee, er spielt schon crazy, völlig. Okay. Also er spielt so, eigentlich wie im Wolf of Wall Street, da spielt er auch ein bisschen den Verrückten.
Sieht man seinen Penis?
Nein, nee. den sieht er selber auch nicht mehr, von daher.
Dann gucke ich den nicht.
Okay.
Weil man den Penis nicht sieht? Okay.
Hat man denn den Penis in irgendeinem anderen Film jemals gesehen?
Nur bei Wolf of Wall Street, glaube ich.
Na, aber da hat man nicht seinen Penis gesehen.
Ja, ich glaube, in Superbad hat er ihn zumindest ein paar Mal gemalt.
Sehr oft gemalt. Superbad ist übrigens ein wesentlich besserer Film.
Der beste von ihm.
Superbad ist wirklich ein grandioser Film über eine Männerliebe.
Ist es eine Liebe? Kann das raus? Ist es echt eine Liebe? Ja, oder?
Na, ich weiß es nicht. Aber ist für mich ist es wirklich... Also, ich habe den letztens nochmal gesehen und es ist mir wirklich aufgefallen, dass das eigentlich so ein bisschen... Also ohne homoerotisch zu sein, eigentlich echt eine Geschichte, eine Liebesgeschichte erzählt von einer Trennung und dem Erwachsenwerden und dass die beiden sich trennen müssen, eigentlich sich lieb haben. Es gibt ja sogar eine Kussszene, wo er so ihm so sich auf den Finger küsst, glaube ich, und ihm dann so auf die Nase und so bing macht.
Ja, bing, und genau. So.
Also ich muss halt sagen, dass das Problem ist, dass das ist ein Problem, ich habe inzwischen ein Problem mit Michael Cera. Michael Cera ist inzwischen so ein getypecastete Person,
total.
dass ich nachträglich alle Filme, in denen er so spielt, wie er sich jetzt immer gibt, dass die gefühlt schlechter werden, weil ich mich wieder daran erinnere, es ist wieder diese Michael Cera-Nummer. Und das ist mir letztens aufgefallen, und das musst du dir bei YouTube angucken. Ja, du kennst doch Elon Musk, oder? Hier diesen super verrückten amerikanischen Milliardär hier, Elektroautos und den ganzen Pipapo, der jetzt hier irgendwie so eine Pressekonferenz hatte, wo er Leute auf den Mars schicken will, ja? Und am Ende dieser Pressekonferenz gab es so eine Q&A-Session, wo Leute ihm Fragen stellen konnten, ja? Eine Frage war, wenn ich auf dem Mars bin, wo kommen meine Fäkalien hin, ja? Die andere Frage war, ich habe einen elektrischen Bus entwickelt, der steht draußen auf dem Parkplatz, willst du ihn mal angucken? Und die geilste Frage war von einem Typen, der gesagt hat, dass er Reporter oder Produzent von Funny or Die ist, was irgendwie so eine YouTube-Videoserie ist. Und der Flug zum Mars wäre ja ein Flug ohne Rückkehr. Und es wurde wissenschaftlich ermittelt, die unsinnigste Person auf diesem Planeten. Und das war Michael Cera. Und als ich das gehört habe, ist Michael Cera quasi retroaktiv in der Vergangenheit für Filme für mich noch weiter nach unten gesunken.
Und war das Michael Cera, Jonah der Hill gefragt hat, ob er mitfahren darf oder wie? Ich verstehe es nicht ganz.
Der war da gar nicht dabei.
Ach, er hat gemeint, willst du nicht Michael Cera mitnehmen, das ist der unwichtigste Mensch dieser Welt, so ein bisschen, oder was?
Ja, der wollte eine Funny-or-Die-Video-Präsentation über den unwichtigsten Mensch, der zum Mars geht. Keine Ahnung, total der Idiot. Aber das ist mir halt nur wieder bei Michael Cera eingefallen. Aber nee, ich geb dir recht.
Aber Michael, ohne Scheiß, ich finde gerade die Szene, als dann die Mutter sagt, oh, werdet ihr euch vermissen? Dann spielen die beide so, wir uns vermissen, was meinst du denn? Und das spielen die so gut. Also das sind wirklich ein paar großartige Szenen drin von dieser Diese, eigentlich ist es, wie gesagt, eine Liebesgeschichte, die auch alle klassischen Stadien einer Liebesgeschichte durchläuft, Superbad. Aber zumindest ist das meine verrückte Theorie. Marco, weiter mit dir.
Oh, ich würde jetzt noch viel lieber über sowas reden, aber okay, machen wir mal weiter. Liebesgeschichten. The Shallows. Eine Frau mit ihrem Hai. Ist ein Survival-Thriller. Ich glaube, Carsten mag das nicht so sehr. Du wahrscheinlich schon, oder?
Also, ich habe einmal wollte ich ihn gucken im Kino und dann war er aber auch schon der nächsten Woche, da konnte ich an dem Tag nicht, habe ich gedacht, da gehe ich halt am nächsten Tag und da konnte ich nicht, da bin ich dann lieber laufen gewesen und in der nächsten Woche lief er dann schon nicht mehr, aber ich bin natürlich der totale Fan, eigentlich gibt's ja nur Jaws, alles was sonst in die Richtung ging, war fast immer, oder ich glaube, gibt es sonst keinen geilen Film in die Richtung.
Ja, und vielleicht Jaws 2 noch, aber naja.
Nee, klar, ich meine jetzt die Jaws-Reihe und damit meine ich auch nur eigentlich 1 und 2. Aber ich hatte gehofft, dass vielleicht der okay ist, aber ich habe gehört, er ist super trashig, aber mir würde es ja reichen, wenn der Hai nicht zu sehr nach CGI aussieht, sondern irgendwie ein bisschen echt aussieht und das Ganze ein bisschen Spaß bringt. Obwohl, es gab so einen Film, der hieß, glaube ich, The Reef oder so, wo auch so eine Frau im ziemlich seichtem Wasser auf so einem Stückchen erhöhten Ding hängen blieb und da auch so ein Hai praktisch auf sie gewartet hat. Der war eigentlich auch ganz okay.
Ja, Hai-Filme an sich sind halt so ein bisschen schwierig. Also ich habe halt noch mal im Zuge dieser kleinen Podcast-Episode ein bisschen nachgeguckt, was es noch so gibt. Deep Blue Sea wird es noch geben, Open Water. Ja, und dann wäre der nächstbeste Film, den ich gesehen habe, mit Haien Bait, Hai im Supermarkt. So, und das sagt ja eigentlich schon alles aus. Bei The Shallows...
Open Water war übrigens noch gut, finde ich.
Ja, fand ich eigentlich auch.
Hattest du jetzt schon Deep Blue Sea genannt?
Ja.
Ja, hat er.
Genau.
Achso, okay.
Und der war schlecht.
Ja, der war halt damals echt schon sehr CGI. Also da fing es halt damals an, so mit wir animieren Haie bis zum geht nicht mehr.
Ja, vor allem waren es nicht so eine Kreuzung zwischen Makos und was weiß ich was, aggressiv gemacht und hast du nicht gesehen?
Ja, ich habe es gern vergessen, sagen wir mal so. Ich glaube schon, sowas in der Art war es da.
Ich glaube nämlich, dass es keine normalen Haie waren und vor allem keine weißen Haie und das macht es natürlich total beschissen.
Genau, also wenn ein Hai, dann ein weißer Hai, weil andere Haie sind ja... ja. Also The Shallows jedenfalls, ein Survivor-Thriller, erinnerte mich so ein bisschen an 127 Stunden mit James Franco, weil halt eine Frau einfach strandet, man sieht eigentlich nichts, es spielt nur eine Frau mit, dann halt noch zwei setzbare Menschen, ein Hai und ein Vogel, eine Möwe, deswegen schließt sich da so ein bisschen der Kreis zu Finn und Dory. Die Regie ist von jemandem gemacht, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich glaube, er ist Sean Coyet-Serra. Der hat vorher House of Wax gemacht. Der erste ernstzunehmende Film mit Paris Hilton, nachdem sie ihren ersten Film gemacht hat, den wir alle nicht gesehen haben. Gehe ich davon aus?
Nee, das war ja das nicht so ein Rob-Zombie-Film? Oder?
Der erste von Paris Hilton, nee, das war One Night in Paris.
Ach so, der Paris Hilton-Film, weil ich dachte House of Wax.
Den hat Carsten mit Sicherheit gesehen. House of Wax war doch kein Rob-Zombie-Film, oder?
Nee, ich glaube nicht. War das ein Rob-Zombie-Film? House of Thousand... Ja gut, der hat ja viele gemacht, aber...
House of a Thousand Corpses war Rob-Zombie.
Genau, sowas, ja. Aber der hat ja auch ein paar gemacht. Jedenfalls als Regie oder als Regisseur habe ich halt Sean Coyet-Serra rausgefunden. Ja, und es geht halt eigentlich nicht um sehr viel. Das Mädchen, die möchte halt auf eine Insel, weil ihre tote Mutter gesagt hat, du musst diese einsame Insel finden. Und es wird auch nicht gesagt, wo diese Insel ist, irgendwo in Mexiko. Sie findet dort zwei Surfer und irgendwann ist hier ganz allein auf der weiten Flur. Sie möchte noch die letzte Welle mitnehmen und plötzlich findet sie sich auf so einem Korallenriff, plötzlich den Fuß auf und sieht halt einen toten Wal, der da einfach so halb gestrandet ist und von einem weißen Hai angefressen wird. Fand ich bis dahin okay, aber auch so ein bisschen ermüdend. Aber die Optik, also wenn ich erstmal zur Optik sagen kann, die ist sehr, sehr, sehr gut. Also der Film sieht gestochen scharf aus. Der Film sieht, also er spielt mit Slow Motions. Der Soundtrack ist ganz cool. Aber irgendwann nimmt er sich selber nicht mehr als Film wahr, weil diese Slow Motion Optik und der Soundtrack.
Hat er denn auch eine Jaws-Melodie?
Nee, leider nicht. Aber doch, eine ganz leichte Anleihe. Ich kann sie jetzt nicht nachmachen, aber so ein bisschen ist drin. Also der klaut halt schon so ein bisschen. Man sieht den Hai auch nicht groß. Also der ist schon sehr animiert. Man sieht ihn, glaube ich, das erste Mal nach 20 Minuten. Ja, und dann geht es halt auch schon los. Also die standet halt auf diesem kleinen Korallenriff, schlägt sich den Fuß auf, wird vom Hai gebissen, rettet sich auf dem Wal und irgendwann sieht sie halt so eine kleine Insel. Merkt aber mit ihrer Uhr, die sie zufällig dabei hat, in 30 Minuten geht die Flut wieder los, also habe ich nicht mehr viel Zeit. Also ich habe nur noch eine halbe Stunde. So, und dann sieht sie halt eine Boje, die auch komischerweise auf einmal da ist, rettet sich darauf. Was passiert noch? Eieiei. Der Film ist hanebüchen so ein bisschen. Also der ist unterhaltsam, aber wenn man drüber nachdenkt, ist der echt hanebüchen. Einer von den beiden Surfern hat eine GoPro auf, natürlich, um sich selber zu filmen und das auf YouTube zu stellen. Und die wird angespült, weil die natürlich gefressen werden vom Hai. Das hätte ich vielleicht vorher noch erwähnen sollen. Nachdem die angespült wird, sieht sie die und nimmt noch eine letzte Nachricht für ihre Eltern auf oder für die Nachkommen oder für irgendwen, der sie halt finden könnte. Schmeißt die ins Meer und die wird von einem Kind gefunden. Und sie hat auf dieser Boje, auf der sie hinterher ist, noch eine Leuchtpistole gefunden. Ist ja klar. Und damit schießt sie halt ein paar Mal in die Luft. Das erste Mal geht sie halt komplett ins Wasser, nach 2 Metern schon. Und beim zweiten Mal trifft sie fast ein Schiff, das aber auch wegfährt. Und beim dritten Mal trifft sie einen Fisch. Tja, Ende. Gelände.
Vielleicht sollten wir mal dazu sagen, dass wir nicht spoilern in diesem Podcast.
Scheiße. Okay. Dann wird's.
Ja, fairerweise, ich habe mal komplett, ich glaube, Avengers 2 verraten.
Fuck, aber, sorry. Ja, und plötzlich wird sie wach und alles war nur ein Traum. Besser?
Nee, klar, aber ja, ich finde es immer schade, wenn man den ganzen, also gerade noch das Ende, das hätte man jetzt ja nicht unbedingt machen müssen, aber gut.
Ah, fuck, okay, sorry. Mein erstes Mal.
Habt ihr übrigens ich habe das irgendwo anders mal aufgeschnappt, gesehen, dass der Score von Jaws, dieses dun, dass das komplett geklaut ist.
Von?
Ich zeig's euch. Ich such's kurz. Vielleicht finde ich's. Es wäre zu geil, wenn ich's finden würde.
Während Philipp noch sucht, kann ich sagen, guckt euch alle Fälle das YouTube-Video über Placeholder Music an. Das ist ziemlich gut. In dem Placeholder-Video geht es darum, dass bei der Filmproduktion schon Soundtracks aus anderen Filmen eingebaut werden, dann haben die Filme die Tendenz, danach geschnitten zu werden. Das ist, glaube ich, von dem Typen, der hier diesen Every Frame a Painting-Kanal hat. Ziemlich gutes Video.
Das klingt so ein bisschen nach dem Trailer von Suicide Squad.
Oh, den habe ich immer noch nicht gesehen. Also weder den Trailer noch den Film.
Nur Trailer sind gut.
Ja, ich habe inzwischen ein bisschen den Soundtrack gekauft, da ich ja hier so beim Autofahren und generell immer so ein bisschen aggressivere Musik höre, habe ich wie bescheuert hier Pink Lamborghini irgendwie 50 Mal inzwischen schon gehört. Scheiß Ohrwurmqualität der Song.
Naja, eine scheiß Ohrwurmqualität und Augenqualität halt auch Suicide Squad. Aber naja, habt ihr darüber schon geredet eigentlich?
Philipp hat schon mal davon erzählt.
Okay.
Aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
Naja, der sieht halt
gut aus. Nee, oder war das Tristan? Ich verwechsel da vielleicht
was. Also der sieht gut aus. Also ich habe mir echt was erhofft. Ich habe gesehen. Und wie fandest du?
Ich fand den total langweilig.
Ja.
Tut mir leid.
Aber Harley Quinn ist gut.
Schade, ich hätte euch gerne aus dem Film The Blob. Der hat echt komplett genau dasselbe Ding. Also der ist also komplett 100%
hier. Welcher kommt, Blob?
Der Blob, der Film.
Der 70er Jahre Blob oder so?
Ja.
Ich weiß, da gibt es mehrere Remakes von. Und einmal war ein Foto von so einem Remake, wo halt dieses Viech, also der Blob in so einer Telefonzelle war. Und in der Cinema, die ich damals gekauft habe, stand unter diesem Foto, wo man halt diese Telefonzelle sah, wo noch irgendwie ein Mensch drin war und halt alles schon voll war mit dem Blob, stand die brillante Bildunterschrift in der Telefonzelle Blobs. Ah, Kacke. Erstaunlich, dass ich mich auf diesen Gag vorbereitet habe, wo ich nie hätte darauf ahnen können, dass der Blob erwähnt wird.
Manche Dinge sind einfach da.
Nee, aber ihr müsst es mal bei Gelegenheit gucken. Es ist nämlich nicht nur dieses Dördern, sondern es ist auch am Ende dieses Dördern. Also es ist total dreist. Weil wir heute von dreisten Kopien sowieso schon sprachen, passt es ja ganz gut.
Ja, da kann man auch gucken, dass hier der Soundtrack von Fluch der Karibik eine ziemliche Kopie oder aus dem Soundtrack von so ein Imperator-Film, ich habe vergessen, wie er heißt. Dieses berühmte da-da-dam-dam, 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 da-da-da-da. Das kommt halt aus Gladiator?
Es ist auch die Wartemusik bei irgendeinem Theme-Park, aber nicht bei einem Ride für Dings. Ja. Aber egal.
Aber wegen Dyson Queen, kennt ihr Turkish Star Wars? Das ist krass.
Ich hab's mal auf YouTube Ausschnitte gesehen.
Da hatten wir es aber auch schon mal hier
drin. Okay, unerträglich, aber okay. Dann ist
mir beschleicht immer mehr der Verdacht, dass der Marco noch nie einen Zelluloide-Podcast hat, weil er schon mehrfach nach Filmen gefragt hat, die hier besprochen wurden. Ob die schon besprochen wurden, denke ich mir, naja. Aber,
mein bin nächster ich dran Film, oder was? Achso, okay.
Nee, ich bin dran, weil du vorhin telefoniert hast. You're not fucking up the rotation now.
Ja, sorry, das liegt halt daran, weil ich eine Person gerade durch den Flughafen, die kein Wort Deutsch spricht, führen muss. Und zum richtigen Bahnsteig. Ist ein bisschen kompliziert.
Ich hätte zu bieten, entweder, ich glaube nämlich, dass es nicht, das weiß nicht, ob ich noch einen dritten Film schaffe mit meinem Rücken hier sitzend. Entweder Girl on the Train.
Kenne ich der, nicht. Ist das berühmte Buch, wo ein Mädel im Zug sitzt?
Ja, okay. Genau. Oder, was habe ich noch? Ich habe noch irgendwas ganz Neues. Oder Die glorreichen Sieben.
Ist das ein komplettes Remake oder passiert da was Neues drin?
Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau, aber es ist dieselbe Grundgeschichte.
Dann lieber Girl on the Train, weil ich davon nicht weniger weiß. Aber es ist nur meine Meinung.
Gut, mache ich Girl on the Train. Weil übrigens auch, ja.
Ja, aber was mit Marco? Ich will jetzt nichts.
Ja, also Girl on the Train kenne ich auch gar nicht, von daher gerne.
Also ich kannte Girl on the Train nur, weil ein Freund von mir das Buch gelesen hat und gesagt hat, er fand es gar nicht so toll, wie er erwartet hatte. Aber da der sonst nur Stephen King Bücher liest, habe ich mal seine literarische Meinung nicht so hoch geschätzt. Und Girl on the Train ist ein Thriller und er erzählt, es ist schwer, das erzählt die Geschichte einer Frau, die jeden Tag nach New York fährt mit dem Zug. The title gives it away. Eigentlich müsste es Woman on the Train heißen. So viel zum Ersten. Und eine Frau beobachtet, die in einem Haus wohnt, was ein Nachbarhaus ist, eines Hauses, in dem sie mal gewohnt hat, bevor ihr Mann sich wegen einer Affäre von ihr geschieden hat. Also die er hatte eine Affäre. Und sie beobachtet dieses Mädchen und irgendwann merkt sie, dass dieses Mädchen auf einmal nicht mehr mit ihrem Mann da ist, sondern eine Affäre hat mit einem anderen. Und dann ist sie total besoffen und auf einmal ist dieses Mädchen verschwunden und irgendwann stellt sich raus, sie wurde ermordet. Ich habe extrem Probleme, die Handlung zusammenzufassen, weil die Handlung nicht nur recht kompliziert ist, also diese Verstrickungen auch mit, weil dieses Mädchen ist unter anderem Babysitter bei ihrem Ex-Mann, weil der mit seiner Affäre inzwischen ein Kind bekommen hat, der sie verlassen hat, weil sie besoffen war immer und keine Kinder kriegen konnte. Und das Hauptproblem, oder das ist eigentlich ein Bonus für den Filmemacher oder den Regisseur, ist, dass wir hier ein unreliable Narrator haben. Nämlich die Geschichte wird erzählt von Emily Blunt, die diese Frau im Zug ist. Und diese Frau ist schwere Alkoholikerin. Und im Film, also ich fand es bei Flight schon so lustig, wie der Denzel Washington seinen Wodka praktisch aus so 5 Liter Kanistern. Ich meine, ich weiß, dass in Amerika alles größer ist und man zu allem eine noch größere Packung findet, aber dass man so eine absolute Wodka in so einem 5-Liter-Kanister kaufen kann und er das dann so im Auto trinkt, fand ich immer so ein bisschen übertriebene Charakterisierung eines Alkoholikers. Und Emily Blunt hat halt lauter so hochalkoholische Dinger, die sie morgens schon in so ein komisches Trinkfläschchen macht, damit es nicht auffällt, dass sie in der Öffentlichkeit Alkohol konsumiert. Und so ein unreliable Narrator, also einer, der uns die Geschichte erzählt, wo man aber recht schnell merkt, man weiß nicht, ob das, was diese Person sieht oder uns erzählt oder gesehen hat oder wie auch immer, ob das der Wahrheit entspricht, macht es natürlich sehr schwer für einen Thriller zu erahnen, wo der Twist ist, wer der Mörder ist, was passiert oder passiert ist und was Einbildung ist etc. Und trotzdem habe ich bei der Hälfte des Films praktisch die Whodunit-Frage für mich geklärt gehabt und habe am Ende auch recht behalten. Ich fand es aber trotzdem sehr anstrengend und fand im Nachhinein auch eigentlich den Film sehr von der Stange. Also, wie hieß der Film mit ich glaube, war der nicht von Fincher? Der
Gone Girl.
Genau. Den Gone Girl, war das der? Ja, genau. Das war der, oder? Wo auf einmal seine
mit Frau... Mit Ben Affleck?
Genau. Den fand ich wirklich interessant und obwohl der so lang war, fand ich ihn damals auch im Kino spannend und wollte den bis zum Ende gucken und fand den auch irgendwie ein bisschen mal was Neues. Girl on the Train ist all das nicht, finde ich. Ich fand ihn eigentlich sogar sehr enttäuschend und dieses ständige Besoffensein und diese Filmrisse und diese komischen Personen, auch wenn man sich diese gesamte Beziehungskonstellation und dieses Grundgerüst dann im Nachhinein nochmal von vorne anguckt, wie alles so abgelaufen sein muss, auch irgendwie nicht wirklich realistisch. Und von daher, nee.
Aber das Buch war doch so ein Riesenerfolg.
Ja, ich frage mich eben auch, ich habe vorher direkt vorm Film gehört, hat mir einer der Kinomitarbeiter gesagt, dass er in der Zeitung gelesen hätte, hätte einen Verriss in der Zeitung gelesen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ist natürlich die Chance ist immer groß bei einem Verriss zu einer Buchverfilmung, dass derjenige, der den Verriss geschrieben hat, das Buch gelesen hat und er beurteilt, ob der Film das Buch gut wiedergibt, anstatt sich davon loszusagen und versucht, den Film alleinstehend, für sich stehend zu beurteilen. Aber ich glaube, der Verriss... Das, egal, ob man das Buch vorher gelesen hat oder nicht, man kann nicht zu einem anderen Urteil kommen, als dass der Film eher ein ziemlich durchschnittlicher Thriller ist. Auch kein super schlechter, also auch nicht so, dass ich sagen kann, oh Gott, ist der schlecht, aber es ist einfach so, es ist nichts, wo man jetzt denkt, wow, es ist einfach ein ganz klassischer Thriller mit meinetwegen dem Ding, dass man eben dem Haupterzähler nicht vertrauen kann. Ich finde aber, es ist schon mal eine Schwäche, ja, wenn man ein Buch verfilmt und gleich die ersten 15 Minuten eigentlich nur aus dem Off eine Erzählerstimme hört, die erzählt. Genau das denkt man bei jedem Buch, was aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, denkt man, oh, wenn ich da einen Film machen würde, dann müsste ich ja die ganze Zeit erstmal erzählen lassen. Nee, ein guter Regisseur weiß das zu umschiffen und braucht eigentlich so eine Erzählerstimme aus dem Off nicht, der erzählt die Geschichte mit Bildern oder anderweitig. Und der Regisseur oder der Scriptschreiber oder wie auch immer scheitert schon daran eigentlich, weil er sehr, sehr lange erstmal einfach erzählt und das nervt. Und ja, ansonsten, ich meine, Emily Blunt kann man keinen Vorwurf machen, die hat die Rolle schon okay gespielt, obwohl sie einfach überhaupt nicht wie eine Alkoholikerin wirkt, optisch und überhaupt. Aber gut, Wer so klassische Thriller, wie sie in den 80er und 90er Jahren eigentlich noch öfter kamen, ganz klassisch, der wird vielleicht sogar Gefallen dran finden.
Also ich würde mir auf alle Fälle noch angucken. Also genau. Ich habe nichts gegen Thriller. Thriller ist so ein... Okay.
Leider, du gerade meintest, das
Genre...
Okay. Ja? Wo du gerade das Intro meintest, dass da nur gesprochen wird, als klassisches Gegenbeispiel ist Midnight in Paris, den du mir empfohlen hast, weil da ist, glaube ich, 5 Minuten lang gar nichts zu sehen, beziehungsweise gar nichts zu hören, sondern nur die Musik und halt Paris. Geht auch anders.
Genau. Ja. Genau. Und dieser Thriller in dieser Art gibt es immer weniger, fällt mir auf. Früher gab es viel öfter einen guten Thriller im Kino. Und es gibt es jetzt kaum. Ich glaube, der letzte, den ich gesehen habe, war der, wo Shen Tatum gleich am Anfang umgebracht wurde. Dieser mit den Medikamenten oder so. Wie hieß denn der nochmal? Egal.
Limitless oder? Nee.
gar keine Ahnung. Ja.
Warte kurz. Channing Tatum. Muss ich die Filmografie mir angucken? Warte, Foxcatcher, White House. Side Effects.
Oh, den 2013.
Kann ich, den kannst du dir angucken, der ist wesentlich besser.
Ah, oh, okay.
Schau dir Side Effects an, wenn du Thriller magst.
Klar.
Okay. Carsten. Sorry, ja, wenn ich jetzt auch noch dazu sage, dein letzter Film für heute, aber ich habe so Rückenschmerzen, dass ich kaum stehen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, liebe Hörer und ihr zwei auch.
Klar. Kein Problem. Dann nehme ich am besten wieder einen Film, den ich sehr, sehr gut fand. Ich habe hier in der Liste noch relativ viel Quatsch. Ein paar seltsame Filme, wie zum Beispiel Nerf oder Keanu. Aber ein Film, die waren alle so okay, ohne zu viel zu wegzunehmen. Aber ein Film, den ich sehr gut fand, war Imperium. Zu Imperium muss man erst so ein bisschen wie soll ich das sagen? Wenn die jetzt denken, oh, Imperium, richtig supergeiler Film. Vorsicht, das ist eine sehr kleine Produktion. Also Imperium ist von irgendwie so einem komischen Ableger von einem großen amerikanischen Filmstudio, die sich darauf spezialisiert haben oder die jetzt irgendwie ganz neu entwickelt worden sind, um Filme zu entwickeln, die direkt für Streaming-Dienste gebaut werden. Also quasi nicht direkt
Video. Oh, da habe ich voll Bock auf den Film. Voll Bock.
Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ironisch ist oder nicht. Ich vermute
mal. Ich meine das ganz ernst. Ich hab den Trailer gesehen, hab gedacht, auf den Film habe ich große Lust. Ganz ehrlich.
Okay, alles klar. Also, okay, gut. Imperium macht erstmal nichts aus. Imperium das Imperium hauptsächlich ausmacht, ist ein Film mit Daniel Radcliffe. Und Daniel Radcliffe, halt hier Harry Potter, macht in der letzten Zeit, anscheinend gibt er sich sehr viel Mühe, um in Filmen aufzutauchen, die halt fernab vom Mainstream sind. Und Imperium, muss man einfach so 10-mal unterstreichen, ist fernab vom Mainstream, ist aber ein klassisch guter Film. Wenn Philipp sagt, dass er Thriller mag, dann kann ich ihm jetzt schon sagen, er wird ihm sehr gefallen. Nochmal zu diesem Studio, die produzieren halt Filme, die direkt für Streaming-Dienste sind. Also, was weiß ich, für Hulu und CBS Unlimited und keine Ahnung, und iTunes und Google Movies und hast du nicht gesehen. Deshalb darf man da jetzt nicht keine 100-Millionen-Dollar Produktion erwarten. Das ist eher ein kleiner Film. So, stellt euch ein bisschen besseren Fernsehfilm vor. Nee, der war nicht im Kino und schafft es, glaube ich, auch nicht ins Kino. Also wird es auch nicht ins Kino schaffen. So wie ich es gelesen habe. So oder so. Worum geht es in Imperium? In Imperium geht es generell um Terror. Und zwar geht der Film relativ easy los. Und ich würde eigentlich fast schon jedem empfehlen, so gleich nachdem ich 30 Sekunden erzählt habe, aufzulegen, auszumachen. Denn ich fand es halt sehr geil, dass ich sehr wenig von dem Film wusste. Bis auf, dass es halt so aussah, dass Harry Potter jetzt irgendwie der arischen Bruderschaft beigetreten ist. Aber in Imperium geht es erstmal um Terror. Und zwar um einen Terroranschlag, der von Islamisten vermutlich im Namen des Dschihad auf irgendeine amerikanische Behörde oder so ausgeführt werden soll. Und es geht dabei so gar nicht oder so hauptsächlich erstmal nicht um die Terroristen, sondern eher ums FBI, die halt die das alles unterwandert haben und genau wissen, was da passiert, mithilfe von modernster Technologie. Und der Film beginnt, und das sind die ersten paar Minuten direkt, und sie vereiteln halt diesen Anschlag, und dabei stellt sich halt heraus, dass es irgendwie ein Komplott gibt, dass noch weitere Anschläge geplant sind, unter anderem mit einer sogenannten schmutzigen Bombe. Eine schmutzige Bombe ist halt irgendwie eine Art Bombe, so wie ich es verstanden habe, in der radioaktive Partikel irgendwie, wo irgendwas Radioaktives mitgesprengt wird, sodass halt ein großes Gebiet verseucht wird mit Hilfe von Cäsium oder irgendwas Radioaktivem halt. Und das gesamte FBI hat halt wenig Anhaltspunkte, worauf es hinausgehen soll, und suchen halt in alle Richtungen. Aber sie suchen halt im islamistischen Umfeld, aber eine Frau, gespielt von Toni Collette, glaubt halt nicht, dass dieses nächste große Attentat von Islamisten getan betätigt wird, sondern von den Rechtsradikalen in den USA. Und sie haben halt ein Problem, dass sie diese Rechtsradikalen nicht so einfach unterwandern können. Und da kommt halt Harry Potter ins Spiel. Ich habe schon wieder seinen Namen. Genau, Daniel Radcliffe heißt er. Daniel Radcliffe spielt halt einen sehr
Expelliarmus.
Ja, genau, spielt halt so einen sehr schmächtigen, blassen Jungen, ja, der definitiv mit rasierten Haaren bei so einer Faschodemonstration ganz vorne mitlaufen könnte, noch so eine grüne typische Bomberjacke und hier so Springerstiefel, und du nimmst ihn den typischen rechten Neonazi sofort ab, ja, also da das ist wirklich sehr gut gecastet, auch halt vom Gesicht her. Und obwohl der Typ eigentlich so ein Internet-Heini ist, hochbegabt, ja, und eigentlich eher so ein Desk-FBI-Mensch ist, labert ihn Toni Collette halt zu, dass er halt ins Feld gehen soll, um halt diese arische Bruderschaft oder, na, das ist halt das Geile an dem Film, es ist halt nicht nur die arische Bruderschaft, halt, ich sage mal, die Rechtsradikalen oder die Neonazis im Allgemeinen zu unterwandern. Und ich höre jetzt mal auf, weiter von der Story zu erzählen, denn dann geht der Film halt so richtig los, und ich war komplett begeistert. Also ähnlich wie von dem Film davor, den der Philipp nicht so gut fand, fand ich den Film auch unglaublich spannend und packend. Warum ist der so unglaublich spannend und packend? Ich mag es immer in Filmen, wenn ich nicht weiß ungefähr, was in den nächsten 10 oder 5 Minuten passiert. Und das schafft Imperium auf alle Fälle. Also immer wenn du denkst irgendwie, ah, okay, alles klar, das hier sind die Bösen, die haben halt irgendwie folgenden Auftrag, das hier sind die Guten, hier wurden irgendwie Leute überführt, hier passiert irgendwas, gleich wird irgendwer hochgenommen und so weiter und so fort, passiert das in dem Film so gar nicht. Und alles in allem ein unglaublich spannender Film mit wenig Action-Szenen, aber unglaublich spannend, mitreißend. Und was ich halt besonders sehr gut fand, ist, man rafft halt vorher nicht, was in dem Film genau passiert. Also man hat zwar immer so Vermutungen, weil das halt so ein klassischer Film ist, ja, aber hundertprozentig wissen tut man das nicht. Also es ist halt ein sehr packender Film von Minute 1 bis zur letzten Minute. Und ja, deshalb kann ich Imperium jedem nur empfehlen. Ich weiß noch nicht genau, wie man den in Deutschland bekommen kann. Ich kann sagen, dass man ihn auf Amazon Prime, im US-Amazon Prime sehen kann. Wie ihr das schafft, das müsst ihr dann selber hinbekommen. Ja, ich selber fand den Film sehr gut und kann ihn absolut nur jedem empfehlen.
Okay. Ich habe voll Bock drauf. Es gibt übrigens noch einen Film mit Neonazis. Da spielt, glaube ich, der Typ von Star Trek mit. Den will ich auch sehen. Oder ist es der?
Von den neuen Star Trek-Filmen?
Nein, von dem alten, der PK. Wie heißt denn der nochmal? Oder spielt der Bryan Cranston mit? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgend so einen Film gibt es auch mit irgendeiner Band, die am Arsch der Welt irgendwo einen Auftritt hat, und dann kommen so Nazi-Skins. Aber.
Ja, kenne ich nicht.
Naja. Wir haben gerade ein technisches Problem.
Ja, ich habe aber artig weitergeredet und.
Sehr gut, sehr gut.
Meine Tonspur müsste relativ ordentlich sein.
Okay, aber meine ist natürlich unterbrochen. Aber gut, da kann man nichts dran ändern.
Also ich bin jetzt lustigerweise in 2 Telefonaten. 1 ist auf Halt, und das ist das, wo auch der Marco dabei ist. Und ich glaube, wir unterhalten uns gerade alleine.
Ja, ich habe ihn jetzt aber dazu genommen.
Und okay, ich lege da mal in dem anderen einfach auf.
Oder wir werden sehen. Ich würde sagen, das war's dann trotzdem für heute. Marco, bist du wieder dabei?
Ich bin wieder dabei. Warte jetzt die ganze Zeit.
Nee, war nicht noch da. Ich war auch weg.
Okay. Ja, voll blöd.
Nee, der Carsten hat brav.
Also ich habe weiter.
Doch, der Carsten hat weiter geredet.
Okay.
Und eine Empfehlung ausgesprochen für den Film.
Ja, sehr gut. Also definitiv wieder mit einer der besten Filme des Jahres.
Hat eigentlich einer von euch den Film gesehen, wo Daniel Radcliffe eine Leiche ist?
Noch nicht.
Den ich
ist
mal
auf das der diese Swiss Army Man oder
genau,
so?
Genau, genau. Bin ich ja echt gespannt drauf.
Ich wusste noch gar nicht. Und vor allen Dingen wusste ich gar nicht, dass er eine Leiche ist.
Ja, danke für den Spoiler.
Das sieht man eindeutig im Trailer.
Ich dachte, der Sonntag ist immer so seltsam.
Aber egal, ich meine, das ist ja schon okay. Ich meine, dass er seltsam ist, das war ja klar.
Aber guckt mal Horns, genau. Kennt ihr den wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich habt ihr
den ich fand gequatscht. Ich habe den nach einer halben Stunde beendet.
Kenne ich nicht. Horned, da wo ja auch wieder Danny Radcliffe, ne? Nee, kenne ich nicht. Aber ich habe nur einen Poster mal gesehen.
Also er ist auf jeden Fall kein One-Hit-Wonder. Also er schafft scheinbar ja, wie mir gerade auffällt, doch einige Filme zu machen. Außerhalb, ich habe ja auch mal eine richtig süße, romantische Komödie mit ihm geguckt. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die fand ich echt gut. Endlich mal wieder so eine richtig schöne, klassische Romantik-Komödie.
Ich glaube, das war Harry Potter and Hermine's Snitch.
Nee, war es nicht, du Spaßvogel.
Was ist eine Snitch?
Das ist ein kleiner Ball im, wie heißt dieses Spiel, das sie da immer spielen, auf den
Quidditch.
Genau. Okay. Ein fliegender kleiner Ball.
Kinas, Marco, vielen Dank fürs Dabeisein. Und
ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert, aber habe ich ja schon.
Ist ja nicht so schlimm. Hast du eigentlich auch eine Freundin?
Ja, wie kommst du drauf?
Einfach so, wollte ich nur mal wissen.
Red ich zu verliebt?
Nein, überhaupt nicht. Und bist du zufrieden mit der Freundin?
Sie ist die beste Freundin.
Das freut mich, das wollte ich dir eigentlich
auch. Sie ist wie ein Brotaufstrich an einem Samstagmorgen.
Okay, das ist das romantischste Kompliment, was eigentlich ich eher von Carsten erwartet hätte. Und Brotaufstrich hätte er wahrscheinlich nur mit Butter spezifiziert.
Ich esse doch kein Brot.
Ach, du isst kein Brot mehr. Du schmierst dir die Butter auf die Hand, Marmelade oben drauf und dann lutschst du die ganze Hand, steckst du dir in den Mund, oder?
Genau, richtig. Genau,
ich bin ein Arschloch.
Der gute alte Snitch.
Genau, der gute alte Snitch. Gibt es irgendwas, worauf ihr euch freut noch zum Abschluss in den nächsten Wochen kinomäßig?
Swiss Army Man, ja.
Swiss Army Man. Okay.
Ich glaube, ich gucke mir entweder noch mal War Dogs an. Ich weiß nicht, ob es schon früh genug ist für den neuen Rogue One. Ich glaube, der braucht, glaube ich, noch bis Weihnachten,
ja.
Oder?
Oh Gott, das wird ja auch noch ein Fest.
Ey, ohne Scheiß, bitte, da will ich dabei sein. Ich will über Star Wars reden.
Da bist du nicht der Einzige.
Ja, ich weiß.
Ich bin gespannt, ob der. Ich glaube nicht, dass er mit dem anderen mithalten kann, aber ich glaube, dass er trotzdem Spaß bringen wird.
Der wird besser sein, glaub mir mal. Also ich glaube, der wird halt eine eigene Atmosphäre bringen und ein eigenes Look and Feel. Der wird, mein Gott, ey, ich bin heiß drauf.
Also was ich noch aktuell noch sehen will, ist Snowden. Den habe ich noch nicht gesehen.
Ich bin gespannt, wie dieser Ben Affleck-Film ist, wo er so ein der Bookie ist. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Oh, jemand mit A, ne? Keine Ahnung.
Administrator oder keine Ahnung. Aber den werde ich mir auf jeden Fall auch noch geben. Kinas, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Schreibt uns nicht, wir antworten ja doch nicht. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Gute Besserung, Philipp. Tschüss.